appreciate the word that came from Deuteronomy
28, wo die Segnungen des Herrn aufgelistet sind. Ist eine ziemlich einfache Anforderung. Alles, was du tun musst, ist eifrig auf die Stimme des Herrn zu hören und alles zu tun, was er dir an diesem Tag geboten hat. Ist eine einfache Formel. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, das zu tun. Wie ich schon in früheren Einheiten gesagt habe, wenn Gott zu uns sagt, etwas zu tun, muss es auch möglich sein, das zu tun. Wenn das nicht möglich wäre, würde er uns zur Sünde verleiten, weil er weiß, dass Gott nicht zu gehorchen Sünde ist. Das würde Gott auf keinen Fall tun. Die Tatsache, dass er das Gebot gibt, ist der Beweis dafür, dass wir tun können, was er uns geboten hat. Wie ich gestern schon sagte, versuchen viele von uns, ihr Bestes zu geben. Und wenn wir nicht in der Lage sind, es zu tun, entschuldigen wir uns damit, dass wir sagen, ich kann nicht mehr tun. Ich habe alles getan, was ich tun kann. Das war's. Dann fangen wir an, darauf zu warten, dass Gott etwas ändert. Aber Gott wird sich nicht ändern und das Wort wird sich nicht ändern. Das grenzt es irgendwie ein. Wir müssen es sein. Mir ist klar, dass es keine Entschuldigung für Ungehorsam gibt, Gott gegenüber. Es gibt nur Gründe. Diese Gründe können identifiziert werden. Diese Gründe können durch Buße beseitigt werden. Bis es keine Gründe mehr gibt, dann können wir tun, was Gott gesagt hat. Das ist eine reife Einstellung gegenüber Gott und dem Wort Gottes. Wenn wir diesen Ansatz befolgen, werden wir einige Fortschritte machen. In dieser Konferenz gebe ich einige Dinge weiter, die dir helfen, die Gründe zu überwinden, die dich daran hindern, das zu tun, was du tun möchtest und von dem du weißt, dass Gott es dir aufgetragen hat. Das eine ist, auf die Stimme des Herrn zu hören, deines Gottes, und zu tun, was er dir täglich gebietet. Die zusätzliche Botschaft, die ich mitteile, dreht sich um die Beziehung und die Gemeinschaft mit Gott. Sie lehrt den Leib Christi, die Kinder Gottes, wie man in die Gegenwart unseres Gottes kommt, Gemeinschaft hat und ihn kennenlernt und in zwei Richtungen mit ihm kommuniziert. Ich habe ein Buch mit dem Titel »Meine Schafe hören meine Stimme« geschrieben, dem etwa 140 Bibelstellen erhalten sind, die dir zeigen, wie du das machen kannst und die biblische Bestätigung dafür liefern. Vor ein paar Jahren war ich in, ich glaube, es war Schottland. Nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, mir gefällt wirklich, was du gepredigt hast. Ich möchte das tun, was du gesagt hast. Ich möchte in der Lage sein, Gottes Stimme zu hören und ich möchte, dass Gott meine Wege so lenkt, wie du sagst, dass er deine lenkt. Aber ich sah mir dein Buch auf dem Tisch an und sagte, das ist ein ziemlich dickes Buch. Er sagte, so gut kann ich nicht lesen. Mir ist klar, dass du dieses Buch geschrieben hast, also hast du wahrscheinlich eine Menge Dinge hineingeschrieben, die nicht notwendig waren, um das Buch zu füllen. Dann sagte er, ich möchte, dass du es auf einen Punkt bringst und mir sagst, was nötig ist, damit diese Sache funktioniert. Ich will das Buch nicht lesen, sag mir einfach, was ich tun muss. Ich sagte, okay, sind zwei Verse zu viel? Er sagte, nein, das hört sich richtig an. Ich sagte, dann werde ich dir zwei Verse geben, die genau das beschreiben, was ich tue. Wenn du befolgst, was diese beiden Verse sagen, brauchst du das Buch nicht zu lesen. Wenn du es versuchst und nichts schaffst, dann lies das Buch. Es wird dir zeigen, warum du diese beiden Verse nicht tun kannst. Ist das fair? Ich gebe dir heute Morgen dieselbe Gelegenheit. Schau mit mir Sprüche 3 an. Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes. Oftmals sind diese Verheißungen an eine Bedingung geknüpft. Und oft sind die Bedingungen für die Verheißungen nicht am selben Ort wie die Verheißungen selbst. Deshalb wird uns gesagt, dass wir die Heilige Schrift studieren sollen, um uns als bewährt zu erweisen. Dies ist einer der Stellen, an denen es eine schöne Verheißung gibt. Und an der gleichen Stelle werden die Bedingungen für die Verheißung genannt. Die Verheißung lautet, dass Gott unsere Wege lenken wird. Das ist die Voraussetzung für all die Segnungen, die du erhältst, wenn du eifrig auf seine Stimme hörst und täglich tust, was er dir geboten hat. Wenn er deine Wege lenkt und du ihm gehorchst, ist das ein gewaltiger Segen für dich. Viele Segnungen entstehen, wenn du diese einfache Sache tust. Wie diejenigen von euch wissen, die bereits an der anderen Sitzung teilgenommen haben, habe ich viele verschiedene Dinge weitergegeben. Es gibt drei Bedingungen, um das in deinem Leben zu bekommen. Schauen wir uns also diese beiden Verse an. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Schauen wir uns die drei Bedingungen an. Nummer 1. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Wie viele von euch vertrauen dem Herrn von ganzem Herzen? Hebt eure Hand. Gelobt sei der Herr, das wird ganz einfach werden. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass die anderen beiden keine großen Probleme sind. Die einzige Anweisung, die dir Probleme bereiten wird, ist die erste. Denn du siehst, wenn du den Herrn von ganzem Herzen vertraust, wirst du dich nicht auf deinen Verstand verlassen. Das ist die zweite Anweisung. Du kannst dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlassen, wenn du Gott zu 100% vertraust. Denn deinen Verstand zu gebrauchen, bedeutet dir zu vertrauen. Wenn du Gott bereits mit 100% deines Herzens vertraust, vertraust du dir selbst in keiner Weise. Wenn du Nummer 1 befolgst, kannst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand stützen. Schauen wir uns einfach eine Situation an. Ich habe eine Entscheidung zu treffen. Entweder verlasse ich mich auf meinen eigenen Verstand und gehe meinen eigenen Weg, oder ich erkenne Gott an und lasse mich von ihm leiten. Ich habe mich bereits entschieden, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, was bedeutet, dass ich mich nicht auf meinen eigenen Verstand verlassen kann, um eine Richtung zu finden. Ich bin hier also in einer Position. Es muss eine Richtung festgelegt werden. Ich muss etwas tun, oder wie ich es sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hier stehen, bis ich alt und schwächlich sterbe, oder ich kann sagen, Herr, was soll ich tun? Du siehst, wenn du das erste tust, Gott 100% vertrauen, kannst du das zweite nicht tun, dich auf deinen Verstand verlassen. Notwendigerweise musst du das dritte tun, ihn auf all deinen Wegen anerkennen. Dann wird Gott das vierte tun, er wird deinen Weg lenken. Siehst du, wie einfach das ist? Jede Wahrheit, die ich aus dieser Seite erhalten, beginnt mit dem, was Gott sagt. Ich passe nicht an, ich versuche nicht, es zu erklären. Ich nehme genau das, was Gott sagt, und ich versuche es genau so zu machen, wie Gott es sagt. Wenn ich es nicht schaffe, gebe ich keine Ausreden. Ich ändere das Wort Gottes nicht. Ich richte Gott nicht.
Ich gebe nicht jemand anderem die Schuld.
Ich laufe zum nächsten Spiegel und schaue direkt hinein. Genau da ist mein Problem. Es sieht mich direkt an. Ich bin das Problem.
Wenn ich dort anfange, was viel weiter ist, als die meisten Menschen tun werden, werden manche Menschen Jahre verschwenden, bevor sie überhaupt zum Spiegel kommen. Ich kann Fortschritte machen. Wenn du dort anfängst, kannst du eine Menge Zeit sparen.
Dann wirst du herausfinden, vielleicht geht es dir wie mir, warum der Typ im Spiegel das Problem ist. Für mich selbst wusste ich, dass ich das Problem war. Ich wusste nur nicht, warum ich das Problem war. Hier kommt der Herr ins Spiel. Also gehe ich zum Herrn, demütige mich und erkenne sein Recht an, der ausübende Herr meines Lebens zu sein. Und bekenne ihm, ich will tun, was du gesagt hast. Ich will dir gehorchen.
Was er sagt, war kein Vorschlag. Es war ein Gebot. Er hat nicht gesagt, oh, es wäre schön, wenn du mir von ganzem Herzen vertrauen würdest. Er sagte, vertraut dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Das ist ein Gebot.
Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist ein Gebot, kein Vorschlag. Erkenne ihn auf all deinen Wegen an. Auch das ist ein Gebot, kein Vorschlag. Dann eine Tatsache. Er wird deine Wege lenken. Ich ging mit diesen Einstellungen zum Herrn und seinem Wort. Diejenigen von euch, die gestern hier waren, verstehen das. Ich sagte Gott, ich will den Grund wissen. Ich werde keine Ausreden vorbringen. Herr, du weißt, was ich bewältigen kann, aber zeige mir die Gründe, warum ich das nicht tun kann, was du sagst. Wenn er mir die Gründe zeigt, wird er mir Gnade und die Offenbarung geben, die ich brauche, um mich mit diesem Grund zu beschäftigen.
Ob es etwas ist, von dem ich Buße tun und loslassen muss, oder etwas, das ich nicht habe, das ich aber erhalten muss. So oder so, er wird es bereitstellen, denn er ist für die Bereitstellung verantwortlich.
Das ist es, was ein Herr ist. Wenn er es anordnet, dann ist er dafür verantwortlich, dass das, was er angeordnet hat, auch umgesetzt wird. Er ist derjenige, der mir dieses Gebot gegeben hat. Also ist er dafür verantwortlich, mich mit dem zu versorgen, was ich brauche, um das Gebot zu befolgen. Meine Aufgabe ist es, mir das anzueignen, was er durch Glauben bereitet hat, damit ich tun kann, was er sagt. Es ist ganz einfach. Wenn du ihm von ganzem Herzen vertraust, kannst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlassen. Notwendigerweise musst du Gott auf all deinen Wegen anerkennen und dann wird er deinen Weg lenken. Das ist genau die Art, wie ich funktioniere. An mir ist nichts kompliziert. So einfach ist das. Es ist kein Kampf, es ist keine Belastung, weil ich Gott vertraue.
Die Frucht, dass ich ihm vertraue, ist, dass er mir nichts erklären muss.
Wenn Gott etwas zu mir sagt, ist es mir egal, wie schwierig es klingt. Nichts wird in mir durcheinandergebracht. Mein Verstand fängt nicht an, sich zu drehen. Ich fühle mich innerlich nicht schwindelig. Ich werde nicht nervös. Ich bekomme keine Angst. Wenn Gott mir sagt, ich soll an den entlegensten Orten der Welt gehen oder in einen Supermarkt, um ein Brot zu kaufen, ist es dasselbe. Ich reagiere nicht anders. Ich habe genau die gleiche Antwort. Ja, Herr. Ist mir egal, ob es $50,000 kostet, das zu tun, was er gesagt hat, und ich nur 2 Cent in der Tasche habe. Es heißt immerhin nur noch, ja, Herr.
Er wird die anderen $49,999.98 aufbringen. Das ist sein Problem.
Meine Aufgabe ist, das zu tun, was er gesagt hat. Wenn ich die $50,000 brauche, dann werde ich ihn fragen, wo ich sie herbekomme. Er wird mir offenbaren, wo ich sie bekomme. Dann kann ich das tun, was er gesagt hat. Ich denke nicht über diese Dinge nach oder frage mich, wie ich es machen soll. Das ist nicht mein Problem. Ich werde mir über nichts Sorgen machen. Ich werde Gott anerkennen und er wird mir sagen, wie ich es tun soll. Das ist seine Verantwortung. Ich bin der Diener und er ist der Herr. Es ist eine Einstellung. Bevor ich Gott die Frage stelle, habe ich sie schon vor Jahren geklärt. Die Antwort lautet ja. Womit die meisten Menschen ringen, damit ringe ich nicht. Ich mache das alles nicht mit. Ich richte mich an dem, was das Wort Gottes sagt. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich trage eine Menge Verantwortung. Ich habe genug Verantwortung und Druck, um ein Dutzend Diener im Natürlichen zu verbrennen. Aber das Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin nicht belastet. Ich bin nicht beunruhigt. Ich mache mir keine Sorgen um irgendetwas. Ich bin nicht ängstlich. Ich bin nicht gestresst. Ich habe Frieden, ich habe Freude und ich bin verantwortlich. Ich laufe nicht weg und verstecke mich vor der Verantwortung. Ich stelle mich ihr direkt. Ich mache mir Gnade zu eigen, die Gott autorisiert. Sie ermöglicht es mir, das zu tun, was er mir aufgetragen hat. Und zwar an dem Maß, dass das Joch sanft wird und dass die Last leicht ist. Wenn ich mir das, was er mir gesagt hat, nicht aus Gnade aneigne, dann wird es mich in den Boden stampfen. Ich kann damit nicht umgehen. Wenn der Druck mich in den Boden stampft, ist das nicht Gottes Schuld, weil er mir zu viel zu tun gegeben hat. Es ist meine Schuld, weil ich mir nicht die Gnade angeeignet habe, damit umzugehen. Die Gnade ist da. Wenn ich sie nicht durch den Glauben empfange, ist es nicht Gottes Schuld, dass ich nicht glaube. Ich muss immer noch alles durch Glauben empfangen. Das ist das Problem mit dem ersten Teil. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Das Wort Vertrauen im Hebräischen ist genau das gleiche Wort, das im ganzen Alten Testament mit Glauben übersetzt wird. Glaube bedeutet, mit ganzem Herzen zu vertrauen, sich darauf zu verlassen, sich anzulehnen. Ziemlich einfach. Viele von euch haben die Hand gehoben und gesagt, dass ihr dem Herrn von ganzem Herzen vertraut. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, vielleicht tust du das ja. Aber wenn du das glaubst, dann soll Gott alle deine Schritte lenken.
Wenn du das wirklich tust, kannst du dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlassen. Du solltest nicht damit ringen, dich auf deinen eigenen Verstand zu verlassen. Denn das würdest du nicht tun. Das kannst du nicht tun, wenn du Gott von ganzem Herzen vertraust.
Wenn du das tust, Gott zu 100% vertrauen, sollte es noch normal sein, dass du ihn auf allen deinen Wegen anerkennst. Es sollte normal sein, dass er alle deine Wege lenkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat Gott entweder gelogen und tut seinen Teil nicht, oder wir sind wieder zurück beim Spiegel. Rate mal, welche Möglichkeiten es ist. Es ist der Spiegel, die Person im Spiegel. Wenn du geradeaus schaust, du kannst jetzt nicht schräg schauen, denn du wirst jemanden anders sehen. Du musst geradeaus schauen. Wenn wir denken, dass wir die Bedingungen für den Erhalt der Verheißung erfüllt haben, aber es nicht die Bedingungen waren, die Gott gesagt hat, wird die Verheißung nicht aktiviert, nur weil wir denken, dass Gott das so gemeint hat. Gott weiß, was er gemeint hat. Wenn du dich an das hältst, was er gemeint hat, musst du nicht warten, um die Verheißung betteln. Sie ist da. Das ist einer der guten Zeichen. Wenn du dich qualifizierst, drückst du den Abzug. Es ist da. Das ist also ein ziemlich guter Test. Wenn es nicht funktioniert, hast du dich nicht dafür qualifiziert. Wenn du dich qualifizierst, muss er nicht herumlaufen und versuchen, sie für dich zu finden. Er sitzt da und wartet. Er weiß, wann du dich ihm näherst. Er hat sie schon da und ist bereit, sie loszulassen. In der Sekunde, in der du dich qualifizierst, kommt sie herunter. Das ist ein ziemlich guter Test. Es ist wichtig, dass du, während du Gott kennenlernst, ein paar Dinge über ihn einfach beim Wort nimmst, egal ob du ihn kennst oder nicht. Denn wenn du das nicht tust, wirst du ihn nie kennenlernen. Gott ist kein Mensch, dass er lügen würde. Und Gott sagt, ich ändere mich nicht. Das habe ich einmal gesagt, aber ich habe gelogen. Ich habe genug Druck bekommen und mich geändert. Du wirst nicht genug Druck auf Gott ausüben, damit er sich ändert. Der Grund, warum er sich nicht ändert, ist nicht, dass er stur und dickköpfig ist, wie ich es war. Er hat Recht und er weiß es. Ich dachte, ich hätte Recht, aber ich hatte nicht Recht. Er hat es. Das ist ein großer Unterschied. Er wird sich nicht ändern. Angenommen, Gott meinte eine bestimmte Sache, als er etwas in der Bibel sagte. Endlich haben wir es geschafft, dass sich zum ersten Mal in der Geschichte alle Christen, alle Denominationen auf der Welt auf dieselbe Auslegung einer Schriftstelle im Wort Gottes einigen. Wäre das nicht ein wahres Wunder? Was wäre, wenn wir in der Lage wären, das zu tun? Jeder Christ auf der Welt hat geglaubt, dass Gott etwas auf eine bestimmte Art und Weise gesagt hat, aber es war nicht das, was Gott gemeint hat. Was denkst du, was Gott jetzt tun wird? Nun, mein Sohn, es sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Jeder auf der Welt glaubt, dass es das bedeutet. Schließlich sind sie sich einig, eines Sinnes und einmütig. Ich schätze, ich sollte mich, mein Wort, besser an das anpassen, was sie alle glauben. Glaubst du, dass er das tun wird? In diesem Buch steht, dass Gott wahrhaftig und jeder, das heißt 100%, jeder Mensch ein Lügner ist. Es spielt keine Rolle, ob wir alle damit einverstanden sind. Wenn es nicht das ist, was Gott gesagt hat, glauben wir eine Lüge und er sagt die Wahrheit. Er wird sich nicht ändern. Alle 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde müssen sich ändern, wenn wir uns mit Gott auf eine Linie bringen wollen. Verschwende deine Zeit nicht mit dem Versuch, ihn zu ändern. Ich bin erstaunt, wie viele Christen immer noch versuchen, Gott zu ändern. Wir werden stur. Wenn er sich nicht ändern will, werde ich es auch nicht. Also werden wir diese Pattsituation haben. Das ist töricht. Gott sagt, okay, ich melde mich morgen wieder bei dir. Aber ein Tag mit dem Herrn kann wie 1000 Jahre sein. Leute, viele dieser Tage können wir nicht bewältigen. Er kann uns aussitzen. Glaubt mir. Es ist töricht zu versuchen, hartnäckiger als Gott zu sein und ihn auszusitzen. Wenn du mit Gott auf eine Linie kommen willst, musst du dich früher oder später ändern. Wenn es dir in der Zwischenzeit so geht wie mir, hast du eine Menge Jahre verschwendet, bevor du es geschafft hast. Sei nicht so dumm, wie ich es in der ersten Hälfte meines Lebens war. Die Hälfte meines Lebens war ich Herr. Die letzte Hälfte meines Lebens war er der Herr. Ich habe es auf beiden Weisen gemacht und ich kann dir sagen, es ist kein Vergleich. Es gibt nicht genug Geld auf dieser Welt, um mich dazu zu bringen, wieder Herr meines Lebens zu sein, wie ich es früher war.
Wenn Gott mir sagen würde, dass ich es tun kann, könntest du nicht meine Erlaubnis dafür bekommen und mir genug Geld geben. Ich würde es trotzdem nicht tun wollen.
Ich will den Job nicht. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich weiß, wozu er fähig ist. Und das ist nicht einmal annähernd das Gleiche.
Ich bin nicht im Entferntesten in Versuchung, das zu tun.
Einige von euch kämpfen immer noch gegen die Herrschaft Jesu, weil ihr immer noch glaubt, dass ihr euer Leben besser führen könnt als er.
Die Tatsache, dass du das glaubst, ist die Tatsache, dass du es immer noch tust.
Das habe ich gestern schon gesagt. Was du glaubst, ist das, was du tust. Es ist leicht zu sagen, ich glaube, der Herr ist besser darin, aber tut er es denn auch? Wenn er es nicht tut, glaubst du nicht daran. Du bekennst es in deinem Kopf, weil du weißt, dass die Bibel das sagt, aber mit deinem Herzen glaubst du es nicht. Deinem Herzen vertraust du dir selbst mehr, als du ihm vertraust.
Schau dir das Wort an.
Vertraust du Gott wirklich von ganzem Herzen? Ich werde dir ein paar Illustrationen geben. Viele von euch haben das schon gesehen. Simon, ich brauche hier vor oben etwas Hilfe. Du siehst wie ein guter junger Mann aus, der mir hier helfen kann. Ich lasse Simon herkommen und mir bei diesen Demonstrationen helfen. Nun, sagt die Bibel, vertraue den Herrn von ganzem Herzen. Dieses Wort bedeutet, sich auf ihn zu verlassen und sich mit ganzem Herzen auf ihn zu stützen. Für diese Illustration wird Simon Gott sein. Mach das Beste aus dem, was du zur Verfügung hast. Bruder, stell dich vorne da drüben hin. Ich werde hier drüben stehen und mich mit ganzem Herzen auf ihn stützen, wie die Bibel sagt. Das bedeutet, dass ich ihm vertraue, dass er mich nicht fallen lassen wird. Verstehst du? Bist du bereit? Okay, ich stütze mich auf ihn. Jetzt gehst du voran und bewegst dich. Was ist passiert? Bin ich hingefallen? Nein, warum nicht? Siehst du dieses Bein? Das nennt man Versicherung. Du siehst, das Bein ist nur für den Fall da, dass er sich bewegt, wie er es getan hat. Ich hatte eine Sicherung, um mich aufzufangen, damit ich nicht falle.
Technisch gesehen habe ich mich auf ihn gestützt, aber habe ich mich auch mit ganzem Herzen auf ihn gestützt? Das habe ich nicht. Ich traf eine Vorkehrung für den Fall, dass er nicht tat, was er versprochen hatte. Ich konnte mich immer noch fangen.
Also gut, machen wir es noch einmal. Wird dort stehen bleiben. Diesmal lasse ich mich beide Füße zusammen, stütze mich auf ihn und bewege das linke Bein nicht. Das wird mich über das Zentrum des Gleichgewichts hinausbringen, was bedeutet, wenn er sich diesmal bewegt, was wird dann passieren? Ich falle gleich auf den Boden. Nun, das werde ich nicht tun, denn er ist nicht Gott und ich vertraue ihm aber nicht so sehr. Aber wenn ich das getan hätte, hättest du gemerkt, dass ich keine Möglichkeit hatte, mich aufzufangen und ich wäre gefallen. Das ist es, was dieses Wort bedeutet. Lass mich dir ein weiteres Bild geben. Das macht es für mich noch deutlicher. Ein Mann fuhr durch die Alpen und verbrachte einige Zeit in den Bergen. Es war spät Abend, schon dunkel, und er suchte nach einer Unterkunft. Und fand diese kleine Pension weit oben in den Alpen. Er ging rein und bekam ein Zimmer. Es war ein wunderschöner sternklarer Nacht. Es war noch nie in der Gegend gewesen, aber hier war dieser nette kleine Ort hoch in den Alpen. Auf der anderen Straßenseite des kleinen Ortes, in dem er wohnte, gab es eine schöne grüne Wiese. Er beschloss, einen Spaziergang zu machen, bevor er zu Bett ging. Er spazierte über diese wunderschöne Wiese und bewunderte die Sterne, die so hell waren. Er wusste nicht, dass in der Nähe der Wiese eine Klippe gab, eine Steilwand, die etwa 1000 Fuß, 300 Meter tief in den Felsen hinabführte. Kein Zaun, keine Schilder. Er ging spazieren und sah sich die Sterne an. Plötzlich trat er über die Kante der Steilwand und fiel etwa 3 bis 4,5 Meter tief.
Ein kleiner Busch ragte aus der Seite des Felsens heraus.
Und er griff nach dem Busch, als er vorbeikam. Da baumelte er an der Seite der Steilwand.
Jetzt war er verzweifelt. Nur ein kleiner Busch. Er glaubte nicht, dass dieser lange halten würde.
Er schaute hinunter, sah die Felsen weit unter sich. Er war verzweifelt und rief um Hilfe. Er rief, hey, ist da oben jemand? Er hoffte, dass ihn jemand aus der Haus hören würde und ihm retten käme. Niemand antwortete. Ich habe zu Hause ein Fürbitterteam und unsere Fürbitter verbinden sich. Sie wissen, wie man betet. Aber als ich sie ausbildete, erinnerte ich mich, dass ich vor Jahren einmal die Bibelstelle erwähnte, in der es heißt, dass das wirksame und brünstige Gebet eines Gerechten viel bewirkt. Ich versuchte sie über die Inbrunst des Gebets zu unterrichten. Und diese gesegnete kleine Dame erklärte mir, dass sie das nicht kann. Sie sagte, verstehst du nicht? Ich bin ein sehr ruhiger Mensch und das ist nicht meine Persönlichkeit. Du weißt schon, in diesen Eifer zu geraten, das liegt mir einfach nicht. Das kann ich nicht tun. Kannst du sie an der Seite dieser Steilwand hängen sehen? Ich kann mir gut vorstellen, wie sie sagt, lieber Gott, du weißt doch, dass ich mich in einer prekären Situation befinde. Wenn jemand vorbeikommt, könntest du ihm vielleicht sagen, dass er rüberkommen und über den Rand schauen soll, um mich zu retten? Ich glaube, sie könnte noch ein bisschen mehr Eifer zeigen. Nun, dieser Typ schon. Er wollte sicher gehen, dass ihn jemand hört. Also schrie er noch lauter, hey, ist da oben jemand? Eine Stimme kam zurück und sagte, ja, ich bin hier. Er sagte, wer bist du? Die Stimme sagte, ich bin Gott. Er sagte, Gott, hilf mir hier raus. Also sagte Gott, okay, aber lass mich zuerst eine Frage stellen. Vertraust du mir von ganzem Herzen? Er sagte, ja, Herr, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Dann sagte Gott, okay, lass los. Er schaute über seine Schulter auf die Felsen hinunter. Er schaute wieder nach oben. Und er sagte, hey, gibt es da oben noch jemanden? Er sagte, er vertraue Gott von ganzem Herzen. Aber als es darauf ankam, tat er es nicht. Wenn er Gott gehorcht hätte, weil er wusste, dass Gott bereits gesagt hatte, dass er ihn retten würde und losgelassen hätte, glaubst du, er wäre dann auf den Felsen unten aufgeschlagen? Auf keinen Fall. Denn wenn er das getan hätte, hätte Gott gelogen. Gott hätte ihn aufgefangen oder einen Engel geschickt, um ihn aufzufangen. So oder so wäre er nicht auf die Felsen aufgeschlagen und wäre nicht umgekommen. Ich garantiere dir, dass dieser Mann auf der ganzen Welt sein Zeugnis darüber weitergeben würde, wie Gott ihn aus der Steilwand gerettet hat. Ich garantiere dir noch eine Sache. Alles, was Gott ihm von da an sagen würde, würde er nicht eine Sekunde lang anzweifeln. Er würde Gott von ganzem Herzen vertrauen. Ich sage das, weil ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe gestern erzählt, dass ich keine Meinung oder Theorien mitteile. Wenn ich es nicht tue, gebe ich es nicht weiter. Ich bin in dieser Konferenz nicht sehr ausführlich auf mein Zeugnis eingegangen. Aber die meisten von euch haben es schon gehört. Als ich zum ersten Mal zu Gott kam, war ich der Leiter einer Sicherheitsabteilung. Zu dieser Zeit habe ich mit einigen Drogenbanden zu tun. Ich befand mich in einer Situation, in der Gott mir Dinge sagte, die ich, wenn ich das täte, was Gott mir sagte, nach all den Jahren meiner Ausbildung bei der Polizei nicht verstehen konnte, wie ich da herauskommen sollte, ohne zu sterben. Das war keine Frage. Ich war tot, wenn ich tat, was Gott sagte. Damals erfuhr ich von den drei Zeugen. Damals habe ich gelernt, wie ich den Frieden Gottes bekomme. In diesem Moment wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das alles in einem Zeitraum von 2 Wochen, in denen ich versuchte, das zu tun, was Gott mir aufgetragen hatte. Ich hatte solche Angst, weil ich wusste, dass ich sterben würde, wenn ich es täte. Also fragte ich Gott, ob ich sterben würde. Es war offensichtlich, dass ich zu einem Märtyrer werden würde. Ich fragte Gott, Gott, hast du mich dazu berufen, ein Märtyrer zu werden? Er sagte, nein. Dann kam der Teufel zurück und sagte, nein, du wirst nicht getötet werden. Du wirst halb totgeschlagen und für den Rest deines Lebens verkrüppelt sein. Ich wäre lieber tot gewesen als das. Es sah nicht gut aus. Ich musste den Punkt erreichen, an dem ich loslassen und Gott von ganzem Herzen vertrauen musste. Es war nicht einfach. Ich habe es nicht beim ersten Mal geschafft, ich hatte viele Fehlstarts. Am Anfang habe ich es versucht, aber mein Fleisch hat sich so sehr erhoben, dass ich es nicht überwinden konnte. Das war der Moment, in dem ich beim Lesen der Bibel zu Gott schrie. Ich bin bei Apostelgeschichte 1, Vers 8 angekommen. Dort heißt es, ich werde mit Kraft aus der Höhe ausgestattet werden. Ich schrie zu Gott und erhielt die Kraft Gottes. Aber ich hatte immer noch keinen Frieden. Ich hatte Kraft, aber ich hatte keinen Frieden. Dann fand ich Philipper 4, 6 bis 8. Darum geht es um den Frieden Gottes, der alles Verständnis übersteigt. Ich habe das zum Laufen gebracht. Ich habe Gott nicht nur gehorcht, sondern ich habe ihm mit dem Frieden gehorcht, der alles Verständnis übersteigt. Als ich vor etwa 30 Mitgliedern dieser Motorradbande umzingelt war, die mich töten wollten, stand ich da und grinste sie an. Ich fühlte mich so gut, dass ich lachen wollte, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt zum Lachen. Ich hatte keine Waffen, ich hatte keine Schrotflinte.
Ich hatte ein Hochleistungsgewehr, eine 357 Magnum Pistole und einen Schlagstock. Gott ließ sie mich alle im Kofferraum meines Autos einschließen. Alles, was ich noch hatte, waren meine Abzeichen und mein Hut. Das war's. Als er mir sagte, ich sollte mich ihnen entgegenstellen. Sie hatten mir bereits mitgeteilt, dass sie mich töten würden.
Das waren keine Kinder, das war eine Motorradbande aus 25- bis 40-Jährigen mit Harley-Choppern, deren Räder weit draußen standen. Sie hatten diese Nazi-Helme auf, mit Stachelbändern.
Das war ein rauer Haufen.
Einige von euch haben vielleicht vor Jahren die alten Fernsehsendungen Gentle Band, im Deutschen Mein Freund Ben, gesehen. Erinnerst du dich an den großen Bären? Das war der Name des Anführers dieser Bande, Gentle Ben, denn er sah genauso aus wie dieser Bär. Er wog etwa 160 Kilogramm, hatte lange schwarze Haare und einen schwarzen Bart, hatte überhaupt keinen Sinn für Humor. Aber Gott hat mit diesem Frieden geschenkt, denn in der Gegenwart des Herrn herrscht Freude und Fülle. Ich hatte nicht nur den Frieden Gottes, ich war dem Herrn auch ganz nah. Meine Freude war riesengroß und mir war zum Lachen zumute. Ich wusste, dass das kein guter Zeitpunkt zum Lachen war. Ich habe also versucht, ernst auszusehen, aber das konnte ich nicht. Ich stand da einfach nur da mit diesem selben albernen Grinsen im Gesicht. Ich stand da und grinste. Und dieser Kerl hat einfach gestobt, gespuckt und weitergemacht. Wir werden dich umbringen, ich sagte. Na, mach mal. Aber wenn du mich tötest, werden sie die Polizei rufen. Sie werden kommen und mich retten. So oder so bist du weg. Du wirst also einen von beidem tun. Du wirst tun, was ich gesagt habe, oder du machst weiter. Ich stand da und sie standen wie verrückt um mich herum. Ich grinste sie an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Gott hat mir nicht gesagt, dass ich etwas anderes tun soll. Ich sagte mir, was ich sagen sollte, und das war alles. Er hat nicht gesagt, was ich als nächstes tun sollte. Nun, ich musste loslassen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Eine übernatürliche Bewegung Gottes hat mich aus dieser Zone befreit.
Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte, denn diese Typen hatten bestimmt keine Angst vor mir.
Ich meine, innerhalb einer Sekundenbruchteils.
Sie hätten keine 400 Gorillas auf sich zukommen sehen können, um noch mehr Angst zu haben. Auf ihren Gesichtern war absolute Angst, Entsetzen und Panik zu sehen. Einfach so, jeder einzelne von ihnen.
Der Typ hat sofort ein Zeichen gegeben. Sie drehten sich um, rannten zu ihren Motorrädern, starteten sie und brausten davon. Ich stand da, grinste und dachte, was denn aller Welt ist hier passiert? Zweimal hintereinander, innerhalb von 2 Stunden. Es gab noch eine andere Drogenbande von Black Panthern. Etwa 25 von ihnen, mit denen ich die gleiche Begegnung hatte. Das Gleiche passierte. Von diesem Tag an schreckte ich vor nichts zurück, was Gott mir aufträgt. Ich habe mich bereits entschieden, ihm mein Leben anzuvertrauen. Was kann ich ihm noch anvertrauen? Was wird mich darüber hinaus bedrohen? Denn es gab keine Frage. Nach meiner Einschätzung wäre ich tot gewesen. Ich sah keine Möglichkeit, aus dieser Lage herauszukommen. Dennoch kam ich da raus. Ich habe nichts weiter getan, als da zu stehen und zu grinsen. Gott hat es souverän getan. Ich habe einfach nur losgelassen. Wenn du dich dafür entscheidest, ist das wichtig. Gott mag dich nicht an eine Steilwand aufhängen. Du stehst vielleicht nicht von einer Drogenbande. Aber sobald du sagst, Gott, ich werde dir von ganzem Herzen vertrauen, ist eines der ersten Dinge, die du hören wirst. Lass los. Lass die ungläubige Ehefrau los. Lass den ungläubigen Ehemann los. Lass die Krankheit los. Lass den Job los. Lass deine Karriere los. Lass den Chef los. Lass los.
Was auch immer es in deinem Leben gibt, bei dem du Gott nicht vertraust, er wird es aufspüren und sagen, dass du es loslassen sollst. Du vertraust ihm nicht von ganzem Herzen, wenn du einen Bereich, einen Raum hast, der verschlossen ist
und in den du Gott nicht hineinlässt. Ihm ist es egal, ob du 500 Zimmer hast und du ihn in 499 einlässt. Er will in das 500. das du nicht öffnen wirst. Das ist der Moment, in dem er sagt, ich will dieses sehen. Ich möchte ihn hineingehen. Du sagst, nein, Herr, du kannst in diesen anderen 499 gehen. Er sagt, nein, ich will hier rein. Nichts zwischen dir und Gott, nichts Verborgenes, nichts, was du ihm nicht anvertraust. Das ist es, was dieses Wort bedeutet. Wenn du das tust, wirst du keine Probleme haben, die Stimme des Herrn zu hören. Du wirst keine Probleme damit haben, dass er deine Wege leitet.
Du wirst keine Probleme damit haben, die Gewohnheiten zu brechen, dich auf dein eigenes Verständnis zu stützen, weil du dich weigern wirst, dich auf dein eigenes Verständnis zu stützen. Du wirst dich disziplinieren und tun, was nötig ist.
Du sagst vielleicht, ich habe nicht so viel Glauben. Ich vertraue Gott nicht so sehr. Wir müssen die Sachen analysieren. Wenn du versuchst es zu tun, aber nicht loslassen kannst und es tatsächlich nicht schaffst, glaub mir, viele Menschen können das nicht, also sei nicht überrascht darüber. Aber bringe keine Ausreden vor. Es gibt keine Ausreden. Bitte Gott, dir die Gründe dafür zu zeigen. Gründe können bearbeitet werden und Gründe können durch Buße beseitigt werden. Bis es keine Gründe mehr gibt, dann kannst du Gott von ganzem Herzen vertrauen. Ich möchte zu den Hindernissen für den Glauben kommen. Wenn du deinen Glauben mit Gott nicht richtig funktioniert, wenn du ihm nicht von ganzem Herzen vertrauen kannst, muss es dafür Gründe geben.
Wir werden uns einige Gründe dafür ansehen. Ich glaube, bis ich etwa 3 Gründe durch habe, wirst du in einem davon den Grund erkennen können, warum du Gott nicht von ganzem Herzen vertrauen kannst.
Wenn du den Grund findest und lernen willst, wie du damit umgehen kannst, damit er nicht mehr da ist und du Gott vertrauen kannst, dann wirst du echten Fortschritt machen. Ich habe gesagt, dass Satan ein Experte daran ist, uns Wege zu zeigen, die richtig erscheinen. Verausgabst dich auf einem Weg, von dem du glaubst, dass er dich ans Ziel bringt, und es ist eine weitere Sackgasse. Du musst umkehren, du hast mehr Zeit verschwendet. Er ist ein Experte für Fehldiagnosen. Sage mir, du beschließt, ich habe die Nase voll, ich will etwas dagegen tun. Wenn Satan dich dazu bringen kann, dich auf ein eigenes Denken und Verstehen zu verlassen, und du versuchst herauszufinden, was falsch ist, anstatt dich zu demütigen und Gott zu fragen. Kann er dir eine Diagnose geben, die sich für dich richtig anhört, aber sie entspricht nicht der Wahrheit? Egal wie lange du versuchst, das zu behandeln, falsche Diagnose, du wirst nie das Heilmittel bekommen. Ich habe gestern ein Beispiel dafür gegeben. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht genug Glauben hast, weißt du, was der häufigste Grund ist, warum Menschen denken, dass sie nicht tun können, was Gott sagt? Die häufigste Diagnose lautet, ich habe nicht genug Glauben. Das wäre die häufigste Diagnose. Es ist wichtig, dass unser Glaube richtig funktioniert.
Ich werde dir ein paar Bibelstellen nennen, in denen es um den Glauben geht. Und ich werde sie zitieren. Du kannst sie dir schnell aufschreiben, wenn du willst.
Mach dir einfach ein Bild davon, wie wichtig es ist, dass dein Glauben ungehindert und richtig funktioniert. Das ist keine optionale Sache, die nur geistliche Diener wie zum Beispiel Pastoren zu tun können. Das ist für alle. Es ist eine Lebenseinstellung. Hebräer 11, Vers 1 ist uns allen bekannt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 10, Vers 38 sagt, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Wenn du in den Augen Gottes gerechtfertigt werden willst, besteht für Glauben kein Wahlrecht. Er sagt nicht, dass die Gerechtfertigten aus Glauben leben sollten oder dass es schön wäre, wenn sie aus Glauben leben würden. Sie müssen durch den Glauben leben. Wenn du also nicht aus Glauben lebst, bist du nicht gerechtfertigt. Das ist die Frucht. Willst du wissen, ob du gerechtfertigt bist oder nicht? Die Frucht ist, dass du durch Glauben lebst.
Du vertraust Gott. Du lehnst dich an. Du verlässt dich auf Gott. Das ist der Beweis.
Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Er sagt nicht, dass es schwer ist, ihm wohl zu gefallen. Es ist unmöglich. Du siehst, das sind alles 100%. Dies lässt uns kein Schlupflöcher, um damit zu spielen. Es ist unmöglich, Gott ohne Glauben wohl zu gefallen. Römer 14, Vers 23. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles, das ist ein weiterer 100%er. Alles, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. Wir fragen uns, warum wir Probleme haben, in enger Gemeinschaft mit Gott zu bleiben.
Wir wissen, dass das Einzige, was dich aus dieser engen Gemeinschaft herausbringen kann, die Sünde ist, wie ich gestern sagte. Wenn du nicht aus Glauben lebst, ist alles, was du tust und nicht aus Glauben geschieht, Sünde. Sie trennt dich von Gottes bewusster Gegenwart.
Wenn es darum geht, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, gibt es kein Wahlrecht. Du musst Gott vertrauen, wenn du im Geist bleiben willst. In Christus, am Weinstock, im Reich Gottes, höre seine Stimme, erkenne ihn auf alle deinen Wegen an, lass ihn deinen Weg lenken.
Den Vater und den Herrn einziehen lassen, wie ich gestern mit Johannes 14 beschrieben habe. Gemeinschaft mit dir haben, sich offenbaren, dich kennenlernen und die Gabe des ewigen Lebens genießen, von dem in Johannes 17, Vers 3 die Rede ist.
Das kannst du nicht tun, wenn du nicht in Glauben wandelst. Es ist unerlässlich, dass jeder von uns lernt, wie man seinen Glauben so weit bringt, dass er ungehindert und beständig fließt. Wenn deiner dies nicht tut und es dir schwerfällt, die Dinge zu glauben und zu tun, die Gott sagt, aber du willst die Dinge tun, die Gott sagt, was wäre, wenn du dir selbst die Diagnose stellst, dass du das Problem hast? Was ist das Problem? Bist du jemals zu diesem Schluss gekommen, nun, ich habe einfach nicht genug Glauben? Du betest also und bittest Gott um mehr Glauben. Hast du schon einmal um mehr Glauben gebetet? Hast du dich schon einmal in deine Gebetsreihe gestellt und einen Prediger gebeten, für dich um mehr Glauben zu beten? Es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige von uns, die das nicht getan haben. Wenn du glaubst, dass dein Problem ist, dass du nicht genug Glauben hast, dann kann ich dir helfen, denn du hast dein Problem falsch diagnostiziert. Das ist nicht dein Problem. Wenn du mein Zeugnis hörst und weißt, was ich tue, dann weißt du, dass ich das tue, was ich predige. Es braucht Glauben, um das zu tun, was ich predige. Mein Glaube muss funktionieren, sonst könnte ich das nicht tun. Ich versichere dir, dass ich dir den Glauben geben könnte, den ich habe, oder jeder hier im Raum, der ein Christ ist. Und ich nehme den Glauben, den du hast, und ich werde nichts von dem ändern, was ich tue. Ich werde alles, was ich tue, mit deinem Glauben tun.
Wenn wir das tun könnten. Das mag für dich seltsam klingen. Ich habe Leute, die zu mir kommen und sagen, oh Bruder Hedgecock, wenn ich nur deinen Glauben hätte, könnte ich das tun.
Und ich sagte, nein, das kannst du nicht. Du würdest immer noch dieselbe Ausrede vorbringen, die du jetzt hast. Wenn du meinen Glauben hättest, würdest du genau das gleiche tun, was du jetzt auch tust. Ausreden vorbringen. Wenn ich deinen Glauben hätte, würde ich nichts ändern. Ich würde immer noch genau das tun, was ich jetzt tue. Es ist nichts falsch an Quantität oder Qualität deines Glaubens. Es gibt noch etwas anderes, das nicht stimmt. Wenn du anfängst, Gott um etwas zu bitten, das du schon hast, was wird er dir geben? Ich habe das schon einmal erwähnt. Wie viele von euch, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, stellen sich in einer Gebetsreihe und beten darum, dass Gott euch noch mehr vom Heiligen Geist gibt? Was er wird dir geben? Du hast bereits den Heiligen Geist.
Gibt es zwei oder drei Arten?
Hast du einen kleinen Schwachen bekommen?
Du betest für ein starkes Exemplar?
Aber wenn du anfängst zu beten, Herr, zeig mir, was ich tue, um den Geist zu unterdrücken, um den Geist zu betrügen, den Geist daran zu hindern, sich zu manifestieren und in und aus mir zu fließen, dann wirst du etwas erreichen. Wenn du anfängst, diese Hindernisse zu beseitigen, wirst du merken, dass eine Menge Heiliger Geist durch und dich hindurch und aus dir herausfließt.
Er ist da, aber du hast ihn irgendwo in eine Ecke eingesperrt. Du wirst ihn nicht wirken lassen. Du betrübst ihn und schaffst eine Situation, in der er sich nicht in dir manifestieren will.
Hörst du, was ich sage?
Er wird sich nur zeigen, wenn das Umfeld stimmt. Er weiß, was es braucht, um es richtig zu machen.
Wenn du dich Gott unterordnest, wird er deinen Platz aufräumen, damit er darin arbeiten kann. Wenn er daran wirken kann, wird er wirken. Aber du siehst, wir verbringen die ganze Zeit damit, auf Gott zu warten. Wenn ich glaube, dass ich nicht genug Heiligen Geist habe und ich bete dafür, kann ich immer noch nicht die Dinge tun, die ich tun möchte. Ich bin genau wie vorher. Ich bin in diesem Wartespiel und warte darauf, dass Gott mein Gebet erhört. Ich werde sterben, auf mehr Heiligen Geist warten, damit ich die Dinge tun kann, die Gott gesagt hat, während ich ihn die ganze Zeit über hatte. So ist es auch mit dem Glauben. Lass mich dir ein paar Bibelstellen aufzeigen, sodass, wenn du zustimmst, kannst das Wort Gottes dich überzeugen sollte. Ich werde sie zitieren. Du kannst sie aufschreiben. Ich werde mich einfach durch diese hier durcharbeiten.
Römer 12, Vers 3. Jedem Menschen ist das Maß des Glaubens gegeben worden. Das ist wichtig. Jedem Menschen. Das heißt nicht jedem Christen, jedem Menschen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, hat von Gott das Maß des Glaubens erhalten. Die meisten Christen glauben, dass sie mit der Rettung auch den Glauben bekommen haben. Nein, um gerettet zu werden, musst du Glauben haben. Ihr seid gerettet aus Gnade durch Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemanden rühmen kann. Es ist ein Geschenk Gottes. Diese Gabe, die er dir zuallererst gegeben hat, ist das Maß des Glaubens, damit du glauben kannst, was das Wort Gottes sagt. Du wurdest nicht gerettet und hast den Glauben bekommen. Du musstest Glauben haben, um gerettet zu werden.
Ich glaube, du kannst die Leiter hier oder jeden geistlichen Diener in jedem Gemeinde fragen, gibt es irgendwas im Wort Gottes in unserem Erbe, das wir bekommen können, das wertvoller oder wundersamer ist, als von Neuem geboren zu werden? Das gibt es nicht.
Etwas Dramatischeres gibt es nicht. Etwas, das unmöglicher ist im Natürlichen als die Wiedergeburt. Du musst dieses Geschenk Gottes durch den Glauben empfangen. Aus Gnade, Gottes unverdienter Gunst.
Keiner von uns hat es verdient.
Laut Römer 3, Vers 23 haben wir alle gesündigt und haben einen Mangel an der Herrlichkeit Gottes.
Es gibt keinen Gerechten auf dieser Erde, nicht einen. Das haben wir überhaupt nicht verdient. Aber die Gnade kam, Gottes unverdienste Gunst. Und du hast absolut nichts getan, um es zu verdienen. Aus Gnade hat Jesus uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist. Unser Vater hat uns zu Jesus gezogen.
Du kannst nicht einmal zu Jesus kommen und gerettet werden, wenn der Vater dich nicht zieht. Du kannst nicht einmal die Initiative ergreifen, um das zu tun. Du sagst, ich bin zum Herrn gegangen.
Du bist nicht zum Herrn gegangen. Der Vater hat dich zum Herrn gezogen. Du hast nichts anderes getan, als dich mitzuziehen zu lassen. Wir haben nichts dazu beigetragen, außer es zu erhalten. Das ist alles. Aus Gnade durch Glauben. Wir mussten den Glauben, den wir hatten, zwar ausüben, aber wir haben ihn trotzdem nicht geschaffen. Es war trotzdem ein Geschenk Gottes. Gott gab uns das Maß des Glaubens. Mit diesem Maß hat Glauben, kannst du alles glauben, was du glauben willst. Du kannst es in alles freisetzen, in das du es freisetzen willst. Jede Lüge glauben, die du glauben willst. Darauf werde ich gleich zurückkommen. In Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt durch das Hören, das Hören durch das Wort Gottes. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du das Wort Gottes gehört hast, in jeder Form, ob du es gelesen hast oder jemand anders es dir vorgelesen hat, Gott direkt zu deinem Geist gesprochen hat, er einen Diener gesalbt und durch ihn gesprochen hat, oder du hast dir einen gesalbten Tonband angehört, auf dem Gott zu jemandem gesprochen hat, oder ein Video, egal wie du das Wort Gottes gehört hast. Der Glaube ist mit diesem Wort gekommen, um zu glauben, was das Wort gesagt hat. Wie lange bist du schon ein Christ? Seit du Christ bist, hat jedes Wort Gottes, das du gehört hast, Glauben mitgebracht. Du hast all den angesammelten Glauben, den du jedes Mal bekommen hast, wenn du das Wort Gottes gehört hast, sei es du Christ bist. 1. Korinther 12, Vers 9. Bist du mit den neuen Gaben des Heiligen Geistes vertraut? Eine davon ist die Gabe des Glaubens. Wieder ein Geschenk. In diesem Fall ist es der Glaube Gottes. Gottes Glaube ist eine der Manifestationen des Heiligen Geistes, der Gottes Geist ist. Jetzt hast du sogar seinen Glauben in dir manifestiert. Er ist verfügbar. In Matthäus 13, Verse 31 bis 33 wird das Gleichnis vom Senfkorn erzählt.
Oh, I got the wrong scripture somewhere. The parable of the mustard seed. I've got the wrong scripture on that. I'll have to get that for you later. I've been marked. Let me check Mark. 12. I had 11 chapters. 12th chapter in there. No, that's not the one. Anyway, I'll just go ahead and quote it. You know what it is. The parable of the grain of mustard seed. We'll look at it before I give you that scripture later. It is 13? Okay. Okay, Matthew 13:31-33.
Also Matthäus 13, 31 bis 33 wird das Gleichnis vom Senfkorn erzählt. Ein anderes Gleichnis erzählt er ihnen, indem er sagte, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinem Acker säte. Das ist in der Tat das kleinste aller Samenkörnern. Aber wenn es gewachsen ist, ist es das größte unter den Kräutern und wird zu einem Baum, dass die Vögel des Himmels kommen und sich in ihm und seinen Zweigen niederlassen. Das war jetzt nicht die Bibelstelle, nach der ich gesucht habe. Die Schriftstelle, die ich hier zitiert habe, war die, in der der Herr sagte, dass wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, das ist die Bibelstelle, nach der ich suche. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, könntest du zu diesem Berg sagen, hebe dich auf, wirf dich ins Meer und er wird dir gehorchen. Wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, hier im 13. Kapitel, wir haben es gerade gelesen, es heißt ein Senfkorn. Es ist der kleinste Samen aller krauttragenden Pflanzen. Aber es bildet den größten Baum aller krauttragenden Pflanzen. Der kleinste Samen ist etwa so groß wie ein Stecknadelkopf, kleiner als ein Stecknadelkopf. Gott sagte, wenn du so viel Glauben hättest, könntest du zu einem Berg sagen, hebe dich weg und wirf dich ins Meer und er wird dir gehorchen. Was du aus diesem Gleichnis verstehen sollst, ist, dass der Glaube sehr mächtig und sehr konzentriert ist. Wenn er in Senfkorngröße richtig eingesetzt wird, kann er einen Berg versetzen. Was hättest du dann bewegt? Lass uns das selbst analysieren. Du hast das Maß des Glaubens, das jedem Menschen gegeben wurde. Die Tatsache, dass du ein Christ bist, zeigt dir bereits, dass du ihn in Gott freisetzen kannst. Und du hast ihn benutzt, um den größten Segen zu erhalten, den du je von Gott bekommen wirst. Alles, was du von diesem Punkt an bekommst, erfordert nicht mehr Glaube als das. Das ist etwas, das du über den Glauben verstehen musst. Du verbrauchst ihn nicht, indem du ihn benutzt. Du nutzt ihn nicht ab, indem du ihn gebrauchst. Das Maß an Glauben, das du hattest, als du für die Errettung geglaubt hast, hast du immer noch. Seitdem hast du auch den Glauben hinzugefügt, zu dem du jedes Mal, wenn du das Wort Gottes gehört hast, gesammelt hast. Diejenigen von euch, die im Heiligen Geist getauft sind, hatten auch die Gabe des Glaubens. Wenn ein Senfkorn einen Berg versetzen kann, wie kann Gott uns dann ein Gebot geben, das ein kleiner Maulwurfshügel ist? Und wir können es nicht tun?
Wir diagnostizieren das Problem so: Ich habe nicht genug Glauben. Siehst du, wie lächerlich das klingt? Die Menge deines Glaubens ist nicht das Problem. Irgendetwas hindert deinen Glauben daran zu fließen. Wenn du die nächsten 50 Jahre damit verbringst, die falsche Diagnose zu behandeln und versuchst, mehr Glauben zu bekommen, wirst du immer noch am selben Ort sein, an dem du jetzt bist. Du wirst trotzdem nichts von dem tun, was Gott sagt. Aber wenn du dir etwas Zeit nimmst, um herauszufinden, was die Hindernisse sind, können sie identifiziert und beseitigt werden. Dann beginnt dein Glauben zu fließen. Er kann so weit fließen, dass du Gott von ganzem Herzen vertrauen kannst. Ergibt das einen Sinn? Ich werde dir drei Hindernisse nennen, die meiner Meinung nach die häufigsten Dinge sind, die den Glauben der meisten Menschen daran hindern, richtig zu fließen. Jakobus 4, Vers 3 beschreibt falsches Beten. Blättert mal um und sieht dir das schnell mal an. Jakobus 4, Vers 3. Übrigens, die andere Bibelstelle, die wir vor einer Weile gesucht haben, über den Glauben, der wie ein Senfkorn ist und Berge versetzen kann, steht in Matthäus 17, Vers 20. So, Matthäus 17, Vers 20. Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr falsch bittet, damit ihr es nach eurem eigenen Begierden verzehrt. Der erste Bereich, auf den ich eingehen möchte, in dem wir Probleme mit unserem Glauben haben, ist, wenn wir Gott um etwas bitten. Oftmal beten wir und bitten Gott um etwas, aber wir bekommen es nicht. Etwas passiert nicht und wieder diagnostizieren wir, dass wir nicht genug Glauben hatten. Aber er sagt, dass du bitten und nicht empfängst, weil du falsch bittest. In anderen Worten, du hast um etwas gebeten, das eine Lust oder ein Verlangen deines Fleisches war. Gott sagt, dass du für die falsche Sache betest. Das ist es, was er sagt. Gott sagt, ich werde nicht dein Sugar Daddy sein und dir all die Dinge geben, nach denen du in deinem Fleisch gierst. Wenn du betest und mich um so etwas bittest, ist das ein unrechtmäßiges Gebet. Gott nimmt dieses Gebet nicht an und er hört es nicht. Das ist keine Frage des Glaubens. Es geht darum, dass es sich um ein unrechtmäßiges Gebet handelt. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir über diese Dinge beten. Gott, ich will ein neues Auto, ich will ein neues Haus, ich will einen neuen Job. Wir wollen alle diese Dinge, weil wir uns nicht mit der Realität auseinandersetzen wollen, in der wir uns befinden. Du lernst nie, mit dem zufrieden zu sein, was du hast. Du willst immer das Gras auf der anderen Seite des Zauns haben, das grüner ist. Satan bringt diese Rastlosigkeit. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht will, dass du gesegnet wirst. Aber in Matthäus 6, Vers 33 sagt er, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch all diese Dinge hinzugefügt werden. Er weiß, dass du diese Dinge brauchst und er wird sie hinzufügen. Wie ein Bruder in 5. Mose 28 las, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, musst du dich darauf konzentrieren, das zu tun, was er dir an diesem Tag aufträgt, um im Reich Gottes zu wandeln. Dann werden all diese Segnungen auf dich zurückkommen und dich überholen. All die Dinge, die wir gerne hätten, sind in dem Paket, das über uns kommt und uns einholen wird. Aber wenn unsere Motivation darin besteht, nach diesen Dingen zu gieren und begehrlich zu sein, ist eine unrechtmäßige Art, sie zu bekommen. Gott wird sie uns nicht auf diese Weise geben. Wenn unser Herz auf Gott gerichtet ist und wir ihn lieben und Gott auf dieser Erde verherrlichen wollen, und wir nicht von diesen Dingen kontrolliert werden, dann kann Gott uns materielle Dinge geben. Es ist nicht falsch daran, Segnungen oder schöne Dinge zu haben, solange sie dich nicht haben. Wenn sie dir wichtiger werden als Gott, dann hast du einen Gott aus diesem Ding gemacht.
und Gott wird ihn widerstehen. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird für nichts und niemanden die zweite Geige spielen. Wir können also nicht Reichtum, Karriere, Haus, Auto oder irgendwas anderes haben, das uns wichtiger ist als unsere Liebesbeziehung zu Gott. Es macht ihm nichts aus, uns schöne Dinge zu geben, solange sie uns nicht von ihm ablenken. Solange wir keine Götter aus ihnen machen. Aber wenn wir um diese Dinge beten, beten wir für die falsche Sache. Er sieht alles in uns, was uns daran hindert, in seiner Herrlichkeit und seiner Versorgung zu wandeln. Dafür beten wir nicht. Alles, wofür wir beten, sind zeitliche Kleinigkeiten. Wir beten falsch und Gott wird uns nicht antworten. Das ist also Nummer eins. Das erste war ein falsches Gebet. Zweitens, fehlgeleiteter Glauben. Das ist ein wirklich häufiger Fall. Denke daran, dass jeder Mensch auf dieser Erde Glauben hat. Sie haben das Maß des Glaubens, aber die meisten auf dieser Erde lenken ihren Glauben in die falsche Richtung. In jeder falschen Religion auf der Welt leben die Menschen aus Glauben. Sie leben im Glauben in eine Lüge, nicht durch den Glauben an den lebendigen Gott. Damit der Glaube, den wir haben, die richtigen Ergebnisse hervorbringt, muss er in diejenigen freigesetzt werden, der uns den Glauben gegeben hat, den wahren, allmächtigen Gott. Ich reise in viele Teile der Welt. Die Menschen dienen allmöglichen an Göttern. Und ich bin erstaunt, wie sie glauben können, dass etwas ein Gott ist. Du kannst in die Dörfer Afrikas gehen und sie haben einen aus Stein oder Holz geschnittenen Gott. Aber er ist tot, er ist kein echter Gott, aber sie glauben daran und beten ihn an. Sie lassen ihren Glauben daran los. Ich war im Landesinneren von Indien. Ich bin im Dorf von Unberührbaren gewesen. Ich habe eine Reise gemacht, bei der sie 20 Dörfer hatten und es gab nicht einmal eine Straße dorthin. Ein Mann arbeitete dort und ich hatte 200 Pastoren, zu denen er mich mitnehmen wollte, um 5 Tage mit ihnen zu verbringen. Es war wirklich abgelegen. Die gesamte Region war hinduistisch. Sie verehrten alles an Göttern. Der Wasserbüffel war ein großer Gott. Elefanten. Sie beten die Moskitos sogar als Gott an, also die Mücken. Ich erinnere mich, dass ich in einem dieser kleinen Dörfer mit all diesen Hütten war. Ringsherum gab es nichts als Reisfelder. Als ich mich auf dieses alte Feldbett legte, wurde ich gewarnt, dass die Moskitos von den Reisfeldern kommen würden, wenn es dunkel wird. Ich meine, du redest hier von wirklich großen Mücken. Sie sagten, ziehe dich auf keinen Fall aus. Klebe dein Hosenbein um die Knöchel herum fest. Binde deine Handgelenke zu, denn sie werden dich bei lebendigem Leib auffressen, wenn sie hereinkommen. Ich liege also da und plötzlich kommen sie. Es klang wie ein Geschwader von B-52-Bombern im Anflug. Sie müssen gedacht haben, dass ich eine Landebahn bin, denn sie kamen alle auf mich zu landen. Da musste ich vorsichtig sein. Als sie anfing zu landen, habe ich ohne Nachdenken auf mich zugeschlagen. Ehe ich mich versah, hatte ich Dutzend ihrer Götter getötet. Ich fühlte mich schlecht dabei, wollte nicht unhöflich sein. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht. Damit, nachdem ich darüber nachgedacht habe, würde ich es hassen zu wissen, dass ich einen Gott diene, den ich totschlagen könnte. Ich glaube nicht, dass mir das viel helfen wird, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich mag keine Dinge, die nicht funktionieren. Ich meine, ich habe einen Toaster zu Hause. Toaster sind dazu da, Toast zu machen. Ich habe kein Toaster-Denkmal in meinem Haus. Wenn dieser Toaster nicht toastet, lasse ich ihn reparieren oder werfe ihn in den Mülleimer. Ich werde mir einen kaufen, der toastet. Ich habe 2 Autos und beide laufen. Ich habe keines, das auf den Blöcken in meinem Garten steht und nicht läuft. Wenn es nicht läuft, repariere ich es. Wenn es nicht repariert werden kann, bringe ich ihn zum Schrottplatz und kaufe einen, der läuft. Ich mag keine Dinge, die nicht laufen und nicht funktionieren. Deshalb sage ich den Leuten, wenn ich reise, wenn dein Gott nicht funktioniert, wirf ihn in den Mülleimer. Hol dir meinen. Meiner funktioniert. Wir dienen einfach dem einzig wahren Gott, aber die Menschen auf der ganzen Welt lenken ihren Glauben fehl auf etwas, das kein echter Gott ist. Was ist mit uns? Wir haben den wahren Gott. Setzt du dein ganzes Vertrauen in den Wahren frei? Wir haben den Wahren. Ich bin erstaunt. Ich würde gerne ein paar von denen aus den anderen Religionen dazu bringen, die ihren ganzen Glauben in einen falschen Gott freisetzen können, sich zum Christentum zu bekehren und sie dazu bewegen, dasselbe mit dem Wahren zu tun. Kannst du dir vorstellen, wo wir damit hinkommen könnten? Es ist wirklich peinlich, denn im Allgemeinen kommen wir als Christen nicht annähernd an den Glauben an unseren Gott heran, den sie an den Falschen haben. Ich bin sicher, du staunst, wenn du Geschichten hörst oder in den Nachrichten siehst, wie weit sie gehen, um ihren Gott zu dienen. Welche Schmerzen, Leiden und alles andere, was sie ertragen müssen, um ihren Gott zu gefallen. Wir wollen nicht von unserem Sessel aufstehen, in die Gemeinde gehen und in einem gemütlichen Gebäude sitzen, um ein oder zwei Stunden lang Gott zu hören. Darüber müssen wir nachdenken, ihn fehlleiten. Worin richten die meisten Christen ihren Glauben? Manchmal lenken wir ihn auf einen bekannten Prediger, den wir für gesalbt halten und haben so unseren Glauben in ihn freigesetzt. Oder du kannst dies mit deinem Pastor machen. Oder wir können es mit einer bestimmten Lehre tun, in die wir unseren ganzen Glauben sehen. Oder unseren Ehemann oder unsere Ehefrau. Den meisten Fallen setzen wir ihn in uns selbst frei. Wir vertrauen uns selbst mehr, als wir Gott vertrauen. Das ist eine Schande. Und es ist ein Trick des Teufels. Er versucht, uns glaubens zu machen, dass wir so schlau sind, dass wir so viel wissen. Der Stolz des Lebens. Wir denken, dass wir besser qualifiziert sind, unser Leben zu führen, als Gott es ist. Wenn du nur die Einfachheit dieses Wortes liest, weißt du, dass das Torheit ist. Gott sagt, dass seine Weisheit über alle menschliche Weisheit hinausgeht. Alle Weisheit der Menschen, alle 6 Milliarden von uns, ist eine Torheit im Vergleich zu Gott. Seine Wege sind höher als die Himmel über der Erde. Es ist also eine Dummheit, aber wir tun es trotzdem. Überprüfe dich also selbst. Frag Gott. Gott, leite ich meinen Glauben in eine falsche Richtung? Denn wenn du ihn auf eine Sache lenkst und freisetzt, die falsch ist, kannst du davon Buße tun. Du kannst ihn zurücknehmen und ihn etwas anderes freisetzen. Du kannst glauben, was du glauben willst. Es gibt Dinge, die du in deinem ganzen Leben lang geglaubt hast, bis sich jemand davon überzeugt, dass du dumm warst, das zu glauben. Dann bist du davon überzeugt, dass es falsch war, das zu tun. Wenn du aufhörst, es zu tun, hörst du auf, es zu glauben. Und du hast angefangen, etwas anderes zu glauben. Wir machen es ständig.
Wie lange wird es dauern,
um dich davon zu überzeugen, dass es nicht klug ist, dir selbst zu vertrauen? Es wäre viel klüger, Gott zu vertrauen. Das ist es, worauf das alles hinausläuft. Alles, was ich hier predige, läuft darauf hinaus. Wenn du dich mit nicht auseinandersetzen willst, werden alle anderen Offenbarungen, die Wahrheiten, die ich habe, nichts bedeuten. Du wirst es nicht schaffen, wenn du diese bestimmte Sache nicht tun willst.
Der nächste Punkt trifft mich wirklich ins Herz. Ich meine es ernst. Für mich ist das einfach der Hammer. Jesus, unser Vorbild, kannst du dir jemanden vorstellen, der in einem reineren Glauben wandelte, als er es tat? Er vertraute seinem Vater bis zum Kreuz, den ganzen Weg bis zum Kreuz.
Was Wir haben vor kurzem gelesen, in Römer 14, Vers 23 steht, dass alles, was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Jesus hat nach dem Wort Gottes nie gesündigt. Was bedeutet das also? Das bedeutet, dass es nie einen Moment gab, in dem er dem Vater nicht von ganzem Herzen vertraut hat. Nicht einen einzigen Mal hat er seinen Glauben fehlgeleitet und auf etwas anderes vertraut.
Nicht ein einziges Mal verlagerte er seinen Glauben vom Vater zum Vertrauen in sich selbst.
Kein einziges Mal. Denn wenn er es einmal getan hätte, hätte er einmal gesündigt. Er hat sich selbst disqualifiziert, das Lamm ohne Flecken und Makel zu sein, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir wären alle verloren, wenn er es nur ein einziges Mal getan hätte.
Lass mich dir eine Frage stellen. In Matthäus 13, Vers 58 hatte Jesus alle möglichen Wunder getan. Du kennst die Geschichten. Überall, wo er hinging, heilte er alle, die zu ihm kamen. Er hatte alle Arten von Wunder getan. Sein Glauben hat ziemlich gut funktioniert.
Dieser Bibelstelle, als er in seine Heimatstadt kam, heißt es, dass er nicht viele große Wunder tun konnte. Warum eigentlich? Weil er an diesem Tag keinen Glauben hatte? Ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden? Es hat nicht funktioniert? Nein! Er sagte, dass er wegen ihres Unglaubens viele große Wunder nicht tun konnte. Nicht seinem, ihres. Wenn der Sohn Gottes, der vollkommenen Glauben an seinen Vater hatte, der Beweis dafür hatte, dass er vielfältige Wunder tun, auf dem Wasser gehen und Tote auferwecken konnte, er konnte all diese Dinge tun, er hatte diese Art von Glauben. Aber der Unglaube der Menschen hinderte ihn daran, seinen Glauben freizusetzen und dort viele große Wunder zu tun. Was denkst du, was der Unglaube mit unserem Glauben macht? Verstehst du, was ich sage? Manchmal wird dein Glauben durch Unglauben behindert, wenn du ihn freisetzen willst. Kommt der Teufel und sagt, du hast nicht genug Glauben. Es kann sein, dass du nicht genug freisetzt, aber im Fall von Jesus hatte er genug. Es gab nichts, was seinen Glauben behinderte. Trotzdem konnte er wegen ihres Unglaubens viele große Taten nicht vollbringen. Ihr Unglauben verhinderte, dass sich Gott durch den Glauben in seiner eigenen Heimatstadt auf mächtige Weise manifestierte.
Die Bibel sagt, dass der Prophet nirgendwo ohne Ehre ist, außer in seiner eigenen Heimatstadt.
Das ist erstaunlich.
Du gehst in alle Welt und vollbringst überall Wunder. Dann kommst du zu deiner Heimatstadt und willst dort gut aussehen.
Gerade an diesem Ort willst du gut aussehen. Aber in Jesus' eigener Heimatstadt konnte er wegen ihres Unglaubens viele große Wunder nicht tun.
Du sagst, wenn das den Glauben von Jesus behindert hat, kann ich nichts gegen den Unglauben von anderen tun, außer ihnen die Wahrheit zu bringen und sie erkennen lassen, wo sie eine Lüge glauben. Wenn sie von der Lüge, an die sie glauben, Buße tun, denn das ist es, was Unglaube ist, eine Lüge zu glauben, wenn sie davon Buße tun und anfangen, der Wahrheit zu glauben, dann wird es keinen Unglauben mehr geben und der Glaube wird fließen. Also ja, es gibt eine Möglichkeit, den Menschen dabei zu helfen.
Schau dir Markus 9 an. Die meisten von euch kennen diese Geschichte, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Über den Mann, dessen Sohn von Dämonen gequält wurde. Sie würden ihn ins Feuer werfen. Sie brachten ihn zu den Jüngern, damit sie versuchen, die Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Schließlich brachten sie ihn zu Jesus. In Markus Kapitel 9, Vers 17, heißt es, einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat.
Und wo immer er hinging, reißt er ihn mit. Er schäumt und beißt mit den Zähnen und sticht zu. Ich habe zu deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, aber sie konnten es nicht.
Er antwortete ihr und sagte, O treulose Generation, wie lange soll ich bei dir sein? Wie lange soll ich dich noch ertragen? Bring ihn zu mir. Und sie brachten ihn. Und als er ihn sah, da riss ihn alsbald der Geist und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an.
Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen.
Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knabens mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben.
Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm,
du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus.
Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
Mach dir jetzt ein gutes Bild davon. Hier ist dieser Mann mit dem Sohn,
der von Dämonen besessen ist, und diese versuchen ihn zu vernichten.
Er bringt ihn zu den Jüngern, damit sie die Dämonen austreiben, und sie können sie nicht austreiben. Er bringt ihn zu Jesus. Jesus stellte dem Mann die Frage, glaubst du? Er hatte ihnen schon gesagt, wenn du nur glaubst, sind alle Dinge möglich, wenn du glaubst. Glaubst du? Dieser Mann sagt, ja, Herr, ich glaube. Da sagt er etwas sehr Seltsames. Aber hilf meinem Unglauben. Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, das sei eine dumme Aussage. Denn Unglaube ist der Gegenteil von Glaube. Dieser Mann sagt zu Jesus, ja, Herr, ich glaube. Aber dann sagt er, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich las weiter unten, um zu sehen, wo der Herr für ihn diese dumme Aussage zurechtwies. Aber er tat es nicht.
Der Herr half einfach seinem Unglauben und trieb den Dämon aus seinem Sohn aus. Ich habe die anderen Evangelien gelesen. Ich dachte, vielleicht hat er ihn hier in einem der anderen korrigiert. Der Herr hat ihn nie korrigiert. Er half nur seinem Unglauben und heilte seinen Sohn.
Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus hatte keinen Unglauben in sich. Aber der Unglauben anderer Menschen hinderte seinen Glauben daran, viele große Wunder in seiner eigenen Heimatstadt zu tun. Du und ich, wir haben Glauben an uns. Jesus hatte keine Adamsnatur. Wir haben die Adamsnatur. In dieser Natur haben wir alle Arten von Zweifeln und Unglauben.
Diese Adamsnatur vertraut Gott überhaupt nicht. Wir haben die Christusnatur in uns, die glaubt und vertraut. Wir haben eine Adamnatur in uns, die das nicht glaubt und Lügen glaubt.
Wenn das zu stark ist, dann hindert unser Unglauben unseren Glauben daran zu fließen. Es ist irgendwie rätselhaft,
weil du etwas weißt und glaubst und es tun willst, aber dein Glaube trotzdem nicht fließen wird. Wir diagnostizieren, dass wir nicht genug Glauben haben, wenn er entweder fehlgeleitet ist, wir falsch beten oder unser eigener Unglaube ihn behindert.
Ich glaube, dass wahrscheinlich 90% des Glaubens der Menschen durch Unglauben gehindert wird. Wenn ich auf dieser Konferenz mit euch spreche, werden einige von euch mit den Wahrheiten konfrontiert, die ich euch weitergebe. Ich zeige dir ganz klar im Wort Gottes, was die Bibel darüber sagt. Du hörst, was ich sage, was die Bibel sagt, die reine Schrift. Du spürst den Geist Gottes auf mir und im Heiligen Geist bezeugt deinem Herzen, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist und du glaubst es. Aber es fällt dir schwer zu tun, denn wenn du versuchst, deinen Glauben freizusetzen, bekommst du einen dieser Ja-Aber. Ich glaube das, aber ich glaube auch das. Das andere, was du glaubst, ist das Gegenteil von dem, was du jetzt zu glauben versuchst. und du hängst in der Mitte. Du versuchst zu glauben, dass das, was ich erzähle, die Wahrheit ist. Du versuchst, deinen Glauben darin freizusetzen, aber es wird nicht freigesetzt. Weißt du warum? Weil du ihn bereits in etwas anderes freigesetzt hast.
Wenn du dich mit deinem Unglauben auseinandersetzen willst, und das ist der Schlüssel, werde deinen Unglauben los, damit dein Glauben ungehindert fließen kann.
Unglaube ist eine Frucht. Viele Menschen tun Buße von der Frucht, aber das Problem wird dadurch nicht beseitigt. Verstehst du das? Wenn du einen giftigen Baum in deinem Garten hättest, könntest du die Früchte abreißen, aber du hättest immer noch einen giftigen Baum. Gib mir meine Saison. Die Früchte kommen direkt wieder und jemand könnte sie essen und sterben. Im nächsten Jahr, wenn es herauskommt, gehst du raus. Du pflückst nicht nur die Früchte ab, sondern schneidest auch die Äste zurück. Ist es dein Problem damit gelöst? Nein, das nennt man Beschneiden. Das tust du, wenn du willst, dass der Baum in der nächsten Saison mehr Früchte trägt. Wenn du keine Früchte mehr an dem Baum haben willst, verschwende keine Zeit damit, die Früchte abzupflücken.
Grabe den Boden um, bis du zur Pfahlwurzel des Baumes kommst und lege die Axt an die Pfahlwurzel.
Du musst die Früchte nicht einmal abpflücken. Sie werden verschrumpelt und abfallen und nie wiederkommen. Es ist wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich werde dir heute helfen. Ich werde dir Wurzel allen Unglaubens geben. Egal, was dein Unglauben ist, ich zeige dir, wie du ihn an die Wurzel packen kannst, wo du die Axt an die Wurzeln anlegen kannst, sodass der Baum weg ist und nichts mehr in deinem Glauben behindert und in deinen Glauben fließen kann. Jeder Unglaube kommt von einer Lüge, die du für die Wahrheit gehalten hast. Nicht die Wahrheit, von der du glaubst, dass die Wahrheit ist, sondern eine Lüge, die du für die Wahrheit gehalten hast. Es handelt sich also nicht um eine Lüge, die offensichtlich als Lüge dargestellt wird. Es ist eine Lüge, die als Wahrheit getarnt wurde. Es ist einer dieser Wege, die richtig erscheinen,
den du mit deinem Verstand geprüft hast, nicht das Wort Gottes in deinem Geist.
Es gab genug Beweise, dass du davon überzeugt warst, dass es die Wahrheit ist. In dem Moment, in dem du davon überzeugt warst, hast du deinen Glauben darin freigesetzt und es geglaubt. Denk darüber nach. Alles, was du in deinem Leben glaubst, setzt deinen Glauben in die Sache frei, an die du glaubst. Spielt keine Rolle, ob es eine Lüge, eine Wahrheit oder eine Halbwahrheit ist. Dein Glaube ist bereits in sie freigesetzt. Wenn jemand wie ich daherkommt oder ein geistlicher Diener hier oben predigt
und sie sprechen über eine Offenbarung aus dem Wort Gottes, das in rechter Weise geteilte Wort Gottes ist, es ist eine Wahrheit, der Geist Gottes in dir bezeugt es, dann bist du überzeugt, dass es die Wahrheit ist.
Du versuchst, deinen Glauben darin freizusetzen, dein ganzes Herzen darauf zu richten, aber es geht nicht, du schaffst es nicht.
Dann besteht eine gute Chance, dass es der Unglaube ist, der dich behindert. Das bedeutet, dass du bereits etwas anderes glaubst, das im Widerspruch zur Wahrheit steht.
Du hast deinen Glauben bereits darin freigesetzt. Wenn du versuchst, das zu tun, was das Wort Gottes sagt, stößt du deshalb auf Widerstand, sobald du es versuchst. Hier kommen andere Gedanken in den Sinn, die der Wahrheit widersprechen. Du glaubst, was Bruder Hitchcock sagt, aber du glaubst auch noch etwas anderes und beide steht im Widerspruch zueinander. Das Erste, was du verstehen musst, ist, dass sich die Wahrheit nicht selbst widerspricht. Wenn du Wahrheit hast, gibt es keine andere Wahrheit, die ihr widersprechen könnte. Es wird sie harmonisieren und unterstützen. Wenn es einen Widerspruch zwischen zwei Dingen gibt, die du glaubst, könnten nicht beide die Wahrheit sein. Eine davon könnte die Wahrheit sein, die andere eine Lüge. Und sie können beide eine Lüge sein, aber sie können nicht beide die Wahrheit sein. Problem der meisten Menschen ist, dass sie das System Gott von ganzem Herzen zu vertrauen nicht verinnerlicht haben. Wenn du nie gelernt hast, geistig zu lernen, wenn du immer noch das Bildungssystem verwendest, mit dem wir in der Schule unterrichtet wurden, garantiere ich dir, dass du bereits Lügen glaubst. Jeder glaubt Lügen, weil Satan dir als Wahrheit getarnte Lügen aufgetischt hat, die du nie richtig geprüft hast, um sie zu erkennen. Du hast sie einfach geglaubt. Genauso wie ich das Geschichte zwischen Wahr und Wahrheit erzählt habe, du siehst, wie leicht es für den Teufel war, uns eine Lüge glauben zu machen. Wie kann ich dieses Problem lösen? Wie kann ich den Unglauben loswerden? Ist nicht kompliziert. Ringe nicht damit. Du hast zwei verschiedene Dinge, die dargestellt werden. Was ich hier beschreibe und was du bereits glaubst, ist vielleicht das Gegenteil. Sie können nicht beide wahr sein, also prüfe sie. Die Wahrheit wird sich an dem klaren, einfachen, schlichten Wort Gottes orientieren.
Es bedarf keiner wilden Auslegung. Es ist genau das, was das Wort Gottes sagt.
Und nicht nur das, du kannst auch den Heiligen Geist fragen, dessen Aufgabe es ist, die Wahrheit zu bezeugen. Ist das die richtige Auslegung? Ist das die richtige Schlussfolgerung? Ist es egal, was ich sage, was die geistlichen Diener hier sagen, was irgendjemand anders sagt? Oder sogar das, was das geschriebene Wort in seiner Logosform sagt.
Was du brauchst, ist, dass du zur Wahrheit kommst.
Zu welchem Schluss bist du aus dem Gesagten gekommen? Ist diese Schlussfolgerung die Wahrheit? Als ich gestern veranschaulichte, wie leicht es ist, jemanden zu täuschen, war jeder meiner Aussage wahr, aber die Schlussfolgerung war die Lüge. Egal was du liest, egal was du hörst, was wahr sein könnte, du musst deine Schlussfolgerung überprüfen. Deine Schlussfolgerung könnte falsch sein, auch wenn alles, was du gehört hast, wahr ist. Etwas Wichtiges, das wahr war, wurde ausgelassen. Oder es wurde auf eine Weise gesagt, die dich zu einer falschen Schlussfolgerung gebracht hat. Wenn du zu einer Schlussfolgerung kommst, musst du sie testen. Du solltest jeden Teil prüfen. Du musst die Schlussfolgerung überprüfen. Es ist nicht kompliziert. Verlasse dich nicht auf dein eigenes Denken und Verstehen. Bete, vergewissere dich, dass du im Geist bist. Bitte Gott, ohne Meinung, es durch den Heiligen Geist zu bezeugen, ob es die Wahrheit ist. Der Heilige Geist wird nicht für eine Lüge Zeugnis ablegen. Seine Aufgabe ist es, Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Ich prüfe Schlussfolgerungen auf drei verschiedenen Arten. Ich prüfe die Schlussfolgerung mit dem Wort Gottes. Ich prüfe mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich prüfe mit dem Frieden Gottes. Als ich dir gestern die Geschichte über den Unterschied zwischen Wahr und Wahrheit erzählt habe, jeder in unserer Gemeinde kam zu einer Schlussfolgerung, die eine Lüge war. Alle haben sich auf ihr logisches Denken und ihren Verstand verlassen. Jeder kommt mit logischem Denken und Verstand zu falschen Schlüssen. Wenn ich den Herrn gefragt hätte, ist diese Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin, die Wahrheit? Er hätte es nicht bezeugt und ich hätte die Lüge nicht geglaubt, weil ich die Ausrüstung, die ich in mir hatte, nicht nutzte, glaube ich einer Lüge. In dem Moment, in dem ich überzeugt war, dass unser Ältester ein schlechter Gastgeber war, habe ich den Glauben in dieser Schlussfolgerung freigesetzt und geglaubt, dass er ein schlechter Gastgeber ist. Verstehst du das? Mein Glaube setzt sich in die Tatsache frei, aber es war eine Lüge.
Als der Mann das ausgelassene Detail erzählte, dass die Situation klärte, wurde die Schlussfolgerung auch in meinem Denken und meinem Verstand anders.
Das war in diesem Fall falsch. Sobald ich überzeugt war, dass das, was ich beim ersten Mal geglaubt hatte, falsch war, habe ich aufgehört daran zu glauben. In dem Moment, in dem ich aufhörte, die Lüge zu glauben, kehrte mein Glauben zu mir zurück. Dann kam ich zu einer anderen Schlussfolgerung. Ich glaube jetzt, dass das die Wahrheit ist und ich kann meinen Glauben darin freisetzen und er wird ungehindert fließen. Aber solange es noch der anderen Sache war, kann ich es in die neue Sache nicht freisetzen, bis ich überzeugt bin, was die erste falsch ist und ich meinen Glauben zurückbekomme, um in die Wahrheit freizusetzen. Ich kann ihn nicht in die Wahrheit setzen, weil es bereits irgendwo anders freigesetzt wurde, der dem entgegengesetzt ist. Das ist es, was sich ihn behindert. Geh vor Gott, nimm nichts an, zieh den Rahmen davon ab, was du glaubst, bring es zu einer Schlussfolgerung. Was ich damit sagen will, nimm die Schlussfolgerung von dem, was ich sage, und gehe vor Gott. Ohne eine Meinung zu haben, bitte den Heiligen Geist um Zeugnis. Ist das die Wahrheit? Stell dir vor, du hättest es getan und der Heilige Geist hätte bezeugt, dass es die Wahrheit ist. Geh jetzt zurück zu dem, was du geglaubt hast, bevor du mich gehört hast, und schaue dir deine Schlussfolgerung dazu an. Ohne eine Meinung zu haben, gehe zu Gott und bitte ihn, zu bezeugen, dass das die Wahrheit war. Wenn das nicht der Fall war, wird er es nicht tun.
Wenn er es nicht bezeugt, reicht das vielleicht nicht aus, um dich zu überzeugen, weil du dich nicht so gut auskennst mit dem Prozess, der beweist, dass es nicht die Wahrheit ist.
Man kommt zu mir oder zu jemandem, der weiß, wie man dir anhand der Bibel zeigt, warum das, was du glaubst, nicht die Wahrheit ist. Nimm so viele Beweise entgegen, bis du davon überzeugt bist, dass das, was du bisher geglaubt hast, nicht die Wahrheit ist. Solange du nicht davon überzeugt bist, dass es nicht die Wahrheit ist, wirst du es weiterhin glauben. In dem Moment, in dem du davon überzeugt bist, dass es nicht die Wahrheit ist, wirst du aufhören, es zu glauben. In dem Moment, in dem du aufhörst, daran zu glauben, wird dein Glauben zu dir zurückkehren. Jetzt kannst du dich umdrehen und die andere Wahrheit, die dir präsentiert wurde, von Gott bestätigen lassen. Ja, das ist die Wahrheit. Jetzt kannst du deinen Glauben darin freisetzen und er wird ungehindert mit deinem ganzen Herzen hineinfließen. Siehst du, wie einfach das ist? Deshalb muss ich zurückgehen zu allem, was ich vorher glaubte.
Mein Computer war voll mit den Dingen, die ich glaubte und nie getestet worden waren. Ich habe die einfache Geschichte über das Krippenspiel erzählt. Ich hätte nichts anderes geglaubt, denn das war in meinen Augen die Wahrheit. Aber es war nicht die Wahrheit.
Als ich es im Wort Gottes sah und davon überzeugt war, dass das, was ich vorher geglaubt hatte, nicht im Wort Gottes stand, hörte ich auf, es zu glauben. Ich begann zu glauben, was das Wort sagt und was der Geist bezeugte. Mein Glaube kehrte von meiner früheren Glaubensvorstellung zurück und ist nun von Ganzen in der Wahrheit freigesetzt. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich bin nicht hin- und hergerissen zwischen den beiden. Ich sage nicht, die Bibel hat es gesagt, aber wir haben das immer so gemacht. Ich weiß, dass wir das immer so gemacht haben, aber wir alle wissen auch, dass das, was wir immer gemacht haben, falsch war. Ich bin überzeugt, dass es falsch ist, also glaube ich es nicht. Ich sage nicht, mein Vater war ein Prediger.
Wenn das nicht wahr wäre, hätte er es mir gesagt.
Du wirst mich also nicht dazu bringen, zu zweifeln. Ich werde das glauben. Ich will meinen Vater nicht entehren, aber mein Vater war nicht Gott. Er war nicht vollkommen und ich bin auch nicht vollkommen.
Das hat nichts mit seiner Integrität zu tun. Es hat damit zu tun, dass das, was er gelehrt wurde, nicht die Wahrheit ist.
Wenn es nicht die Wahrheit ist, werde ich meinen Glauben nicht darin freisetzen. Der Glaube ist sehr wertvoll. Du musst verstehen, dass der Glaube auch sehr mächtig ist. Er ist sehr mächtig. Wir müssen aufpassen, wohin wir diesen Glauben freisetzen.
Ich meine, du kannst ihn in Moskitos freisetzen, wenn du willst. So wie dein Glauben ist, so wird dir geschehen. Überlege dir das. So wie dein Glaube ist, so soll dir geschehen.
Wenn wir Lügen glauben können und diese Lügen verteidigen und an ihnen festhalten, werden alle auf der Welt versuchen, uns zu ändern. Warum in aller Welt glauben wir nicht an die Wahrheit und halten an ihr fest?
Es ist viel einfacher, die Wahrheit zu glauben, denn Gott wird dir den Rücken stärken, wenn du versuchst, dazu zu stehen. Aber wenn du versuchst, die Lüge zu glauben, wird Gott dich nicht unterstützen. Du kannst Gott nicht dazu bringen, dich zu unterstützen. Der Teufel verschafft sich unter allen möglichen Angriffen Zugang zu dir. Aber wenn du die Wahrheit hast, was macht es dann? Wenn du es wirklich weißt, macht es dich frei.
Du bist frei von den Lügen. Du bist frei von diesen Fesseln. Jede Knechtschaft, jedes Gefängnis, das Satan benutzt hat, um uns zu fesseln, ist auf Lügen aufgebaut. Sobald du die Wahrheit kennst, fallen die Ketten und du bist frei. Du musst nicht mit dem Teufel ringen. Du musst nicht mit ihm kämpfen. Du musst nur die Wahrheit herausfinden und die Wahrheit wird dich frei machen. Lerne das zu nutzen, was du zu nutzen in der Lage bist. Lerne Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Alles in deinem Herzen, was ihm nicht vertraut. Gehe vor ihm, um herauszufinden, was die Lüge ist, denn es ist eine Lüge. Wenn es einen Grund gibt, warum Gott nicht vertraust, weil du etwas anderes vertraust, dann liegt es daran, dass du an deine eine Lüge glaubst. Das solltest du wissen, bevor du überhaupt anfängst zu suchen, damit du danach suchst. Aber suche nicht nach einer Lüge, von der du weißt, dass sie eine Lüge ist. Wenn du wüsstest, dass es eine Lüge ist, würdest du es nicht glauben. Das ist der Punkt, an dem die meisten Menschen den Fehler machen. Du fängst an, nach deinen Hindernissen zu suchen. Also suchst du nach einer Lüge, von der du weißt, dass sie eine Lüge ist. Du wirst deinen Glauben nicht in eine Lüge freisetzen, von der du glaubst, dass sie eine Lüge ist. Du setzt deinen Glauben in eine Lüge frei, die sich als Wahrheit tarnt und von der du glaubst, dass sie die Wahrheit ist. Du musst deine heiligen Kühe nehmen, die Rahmen abnehmen von deinen geliebten Lehren und hinsehen, denn dort sind deine Fesseln.
Das ist der Punkt, an dem deine Hindernisse liegen. Die Dinge, von denen du überzeugt bist, dass sie wahr sind, und nicht die, von denen du überzeugt bist, dass sie Lügen sind. Überprüfe sie. Nimm nicht an, dass sie falsch sind, sondern prüfe sie. Gehe auch nicht davon aus, dass sie richtig sind. Nimm nichts an. Überprüfe es durch das Wort Gottes, das Zeugnis des Geistes und den Frieden Gottes. Dann glaube, wenn du richtig und eindeutig überzeugt bist, dass es die Wahrheit ist. Du wirst enorme Fortschritte machen. Alles, was ich dir in dieser Konferenz mitteile, alle Wahrheiten, die ich dir mir vermittle, musst du im Glauben annehmen und umsetzen. Es ist wichtig, dass dein Glaube gelöst wird und ungehindert fließt, dass es keine Hindernisse gibt. Dann kannst du ihnen alles freisetzen, was Gott bezeugt hat und was die Wahrheit ist. Wenn es nicht klappt, geh zurück und finde heraus, welche Lüge dich behindert. Löse dich davon und hol dir deinen Glauben zurück. Setze ihn in die Wahrheit frei und mach damit weiter. Verbringe nicht dein ganzes Leben damit zu versuchen, die Lügen zu sehen. Wir versuchen, das Ding loszureißen. Wir beten für mehr Hilfe, um diese Sache loszubekommen. Nein, triff die Entscheidung, schneid es los. Amen. Lass uns beten. Vater, wir loben dich und danken dir für diesen schönen Tag, Herr, und eine Zeit der Gemeinschaft miteinander. Ich bitte dich, Herr, erwecke den Glauben jedes Einzelnen, der heute hier ist, dass seine Augen geöffnet und seine Ohren frei werden. Herr, wenn sie dich wegen dieser Hindernisse und Irrwegen suchen, Herr, dass du ihnen sehr deutlich machst, dass sie systematisch damit beginnen können, die Hindernisse zu beseitigen, bis ihr Glauben ungehindert in dich und dein offenbartes Wort fließt. Und dass du deine Bestimmung in ihrem Leben erfüllen kannst. In Jesus' Namen. Amen.